Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus. Nach einem Monat Pause sind wir beide wieder auf Sendung. Hier ist Jens und da drüben ist
der Stefan. Sind wir am Bernstein.
Ja, genau. Hier ist auch noch warm. Es soll ja kühler werden jetzt die nächsten Tage wieder.
Ja, ist auch schon viel angenehmer heute. Alles gut. Heute Morgen gab es sogar ein bisschen Regen und graue Wolken. Also das nimmt man auch mal gerne mit bei dem Wetter.
Das stimmt, hatten wir hier auch. Das war lustig. Und ich gerade losfand, habe ich ja noch mal 10 Minuten gewartet. Dann war es wieder weg.
Sehr gut.
Sehr angenehm, genau. Wie immer, glaube ich, mach mal ein bisschen erstmal ein paar Hinweise und Dinge in eigener Sache. Und zwar haben wir im August, das sagen wir jetzt schon mal an, im August den nächsten SEO-Stammtisch in Darmstadt mit einem mit Vortrag allen drum und dran. Und zwar beehrt uns diesmal Tom Zeithammel. Das freut mich sehr. Er macht nämlich, kommt sowieso reisemäßig in der Ecke vorbei. Deswegen haben wir uns auch auf den 4. Donnerstag quasi gelegt. Und er wird etwas zum Thema Relaunch und SEO erzählen. Thema, was ich auch sehr mag. Und wir freuen uns jetzt schon, wenn ihr euch den Termin merken könnt. Das ist dann quasi der 22.8. Uns ist das Wetter ja egal, wir sind schon im Keller, unten ist ja angenehm kühl notfalls. Also da leben wir ja gut im Pädagog und an der Stelle schon mal der Hinweis, schreibt euch in den Kalender. Tom Zeithammel ist jetzt auch nicht so oft in Darmstadt und ist ja auch einer von den, schon auch aus meiner Blickwinkel heraus betrachtet, ganz alter Hasen im Geschäft. Der ist auch noch mal 10 Jahre länger dabei als ich sozusagen. Genau. Und auch wichtig, wir machen ja wieder das Seitklinik-Format. Also wer Lust hat, als zweites Thema auf dem Stammtisch eine Seitklinik über seine Seite zu haben, kann uns einfach anschreiben. Dann wissen wir das anschreiben. Am besten könnt ihr mich auf Facebook schnell anpingen oder ihr schreibt uns einfach hier an die GetTraction. Das ist die Seitklinik at GetTraction.de. Könnt ihr auch hinschreiben und sagen, ihr hättet die gerne. Wir suchen uns dann eine raus. Wir würden euch natürlich auch Bescheid sagen, wenn eure Seite genommen wird, damit ihr sozusagen mit dann auch vor Ort seid. Es macht immer Spaß, wenn man dann vor Ort ist und auch mal rückfragen kann, warum etwas so ist und wir da so ein bisschen drüber auch zusammen diskutieren können. Wie immer gemacht dann von Thomas Mintnich und diesmal nicht von dir, Stefan, sondern von mir. Und wird bestimmt auch spannend. Also wer Lust hat, sich da mal kostenlos Seitkliniken zu lassen und Frage und Antwort zu seiner Webseite geben möchte, kann sich da dann einfach melden. Dann schauen wir, dass wir euch berücksichtigen können und so einen kleinen Pool aufbauen von Seiten, die wir da durchjagen können. Würde uns sehr freuen. Damit sind wir mit unserem Stammtisch fertig, haben als zweites einen Hinweis in so halbeigener Sache. Ich bin ja doch, weiß der eine oder andere, beim BVDW entsprechend engagiert und wir machen da viele spannende Sachen. Und eine neue Sache, die ist jetzt federführend vom Julian Zicki entwickelt worden, ist das ganze Thema, also federführend, er hat ein Team gehabt, da haben auch andere Leute mitgeholfen von Expose und, ach Gott, ich krieg's gar nicht, also zumindest waren eine Stapel Kollegen mit dabei und zwar haben die sich entwickelt eine Zertifizierung für SEO-Trainees. Also lustigerweise war das auch ein bisschen auch unser Arbeitstitel. Hintergrund ist, dass wir uns überlegt haben, also wir uns festgestellt haben, wir haben alle ein bisschen Probleme mit Nachwuchs. Und jetzt ist es natürlich so, dass man, wenn jetzt so ein junger Mensch sich irgendwo bewirbt, dann sind Trainee stellt, du weißt immer nicht, lernst du da was oder kochst du den ganzen Tag Kaffee? Oder haben wir gesagt, naja, wenn wir doch seitens BVDW von der neutralen Stelle eine Prüfung anbieten können, auf die trainee-gebende Agentur sozusagen gar keinen Einfluss hat, aber ihre Leute hinschicken kann, dann ist es zumindest ein Zeichen, dass man irgendetwas lernen muss, weil man halt von extern sozusagen nochmal zertifiziert wird. Das war so die Grundidee, mit dem das Ganze losgelaufen ist. Das Ganze ist schon entwickelt, ist ein klassischer Multiple-Choice-Test, irgendwie 100 Fragen zu beantworten, wesentlich mehr von uns natürlich entwickelt, so dass die durchrotieren können, kann man online ablegen und ist sozusagen Einstieg in das Thema. Ich kann es euch nur sehr ans Herzen legen, sich damit mal zu beschäftigen, auch aufrufen, weil wir haben wesentlich mehr Mitglieder im BVDW als Menschen, die zu unserer Fokusgruppensitzung kommen. Wer Lust und Zeit hat und sowieso im BVDW ist, sich vorbeizukommen und einzubringen, auch gerne mit Ideen, weil so Sachen setzen wir halt auch gerne um. Natürlich immer nur mit eurer Mitarbeit. So, dementsprechend sind da zwei Sachen drin. Danke an Julian für das Engagement an der Stelle und der Umsetzung dieser Idee, die er da in der Planung sozusagen übernommen hat. Und an euch, sich einfach mal mit dem Fachkräftezertifikat an der Stelle zu beschäftigen. Gebt euch mal Rückmeldung, wie ihr so Sachen seht. Und gleichzeitig, wer noch irgendwie Mitglied ist, aber nie irgendwo erschienen ist, kommt einfach mal vorbei. Wir freuen uns über jeden, der mitarbeiten möchte. Wir haben viel Arbeit zu verteilen, also ist auch jeder willkommen. Genau, und last but not least geht nochmal ein Dank raus an Markus Höfner, bei dem ich da vorletzte Woche, war mir zu Besuch in Entstetten, das ist da bei Münster, schöner Ort, weil er da so ein kleines Treffen von Online-Marketing-Podcastern organisiert hat und war mal vorher bei ihm noch zum Grillen eingeladen. Also schöner Event. Ich habe einiges gelernt, gab gutes Essen, volle Versorgung an der Stelle über beide Tage. Muss man einfach mal Danke sagen an der Stelle und das mache ich hiermit. Danke, Markus. Genau. Damit ist mein kleines Begrüßung und Housekeeping fertig und wir können in die News einsteigen. Was hast du denn Schönes, Stefan?
Womit starten wir denn? Genau, der Evergreen-Bot, also nicht für Evergreen-Inhalte, aber der Google-Bot ist jetzt wohl immergrün. Ist jetzt ein bisschen länger her, kommt auch ein Link in die Shownotes zum Webmasters Google-Blog. Und zwar ist es so, dass es ja immer so eine relativ leichte Diskrepanz gab. Also ich glaube, wenn Google vorbeikam und eine Seite gerendert hat, dann war das halt mit so einem Chromium 40, oder?
Ja, 41 oder sowas. Ja.
Relativ alt und das war immer so ein bisschen Problematik, wenn dann hat man irgendwie mit Developern gestritten, hat gesagt, ja, wir machen ja alles JavaScript und Google kann auch JavaScript. Also, ja, in Teilen schon, aber auch nur das, was halt so Version 41 und die war ja dann doch ein paar Jahre älter, überhaupt machbar war. Und jetzt ist es so, dass Google da im Rahmen ihrer größeren Konferenz, die auch im Mai war, dann irgendwie bekannt gegeben hat, gesagt, okay, zum einen gibt es jetzt erstmal einen krassen Sprung von 41 auf die 74, also Chromium 74, es ist ziemlich aktuell und an der Stelle ist es so, dass das Ding auch immer stetig aktuell gehalten wird. Dabei ist aber wichtig, also stetig aktuell gehalten heißt jetzt auch nicht, oder kommt neuer Chrome bzw. Chromium und dann sind wir auch sofort genau auf dem gleichen Niveau mit dem Googlebot. Ich glaube, ein bisschen Testing behalten sich da noch vor, aber so, es ist nicht mehr so ein Riesenversatz wie jetzt irgendwie mehrere Jahre. In dem Post sagen sie jetzt im Moment, ja, es gibt so 1000 plus neue Features, die das Ding dann jetzt quasi auf einmal kann, was so das ganze Rendering und JavaScript angeht, kann auch schon einige Änderungen verursachen. Ich habe jetzt so bei meinen Kunden gar nichts gemerkt, also da gab es jetzt immer nichts so Crawling-lastiges, dass es jetzt riesen Veränderungen gegeben hatte, kann mir aber gut vorstellen, dass das an der einen oder anderen Stelle schon der Fall war.
Ja, es bleibt ein Spaß.
Definitiv.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, Arbeitsauswirkungen im Moment eher überschaubar. Da man mit dem JavaScript sich eh schon immer ziemlich intensiv auseinandersetzen musste. Ja. Genau, ich habe was Spannendes gefunden. Schöner, langer Case geschrieben von den Kollegen von Luna Park aus Köln. Und zwar ist das die lange Geschichte einer Optimierung, die lange Zeit so überhaupt keinen Effekt gezeigt hat und ist eher so ein Todespatient war. Am Ende geht die Geschichte natürlich gut aus. Long story short, das Ziel war, zwei Webseiten zusammenzulegen auf eine komplett neue Domain. Und zwar ging es darum, die Seite gib AIDS keine Chance und mach's mit. Also die beiden natürlich hier vom Bundesministerium hier der Gesundheit wird whatever zusammenzulegen auf eine neue, die heißt Liebesleben. Und bei diesem Zusammenlegen ist dann von den beiden ursprünglichen sozusagen nichts mit rübergekommen. Also das Ding ist dann so auf eine Nulllinie gewesen, die Sichtbarkeit auf der neuen, und ist auch da geblieben. Und dann haben sie alles gemacht, das schreiben sie sehr schön, also alles, was man so, interne Verlinkungen, natürlich die Weiterleitung geprüft und etc. Also die sind dazugeholt worden, weil das Ding sich nicht bewegt hat. Und haben natürlich erstmal geprüft, ob denn der Umzug ordentlich war, der war weitestgehend ordentlich, ein paar kleine Fehler findet man immer. Frei nach dem Motto 3 SEOs, 5 Meinungen. Und ja, aber hat alles irgendwie nichts gebracht. Und dann hat irgendjemand, kam dann mal wie immer, man kommt dann auf die Idee, die es dann ist, natürlich immer erst am Schluss, was ja am System liegt, weil immer, dann hören wir immer auf, weil wir das Problem ja haben. Und zwar haben die festgestellt, auf der Seite Liebesleben lag halt 10 Jahre lang Porn. Und das hat halt schlicht und ergreifend dazu geführt, dass nichts funktioniert hat. Und Kommunikation im Google-Forum mit so Google-Gold-Member und Ähnlichen hat dann dazu geführt, dass Google sich das Ding auch direkt angeschaut hat und gesagt hat, ja, der Filter ist drauf. Aber den nehmen wir jetzt per Hand raus. Der ist nicht automatisch rausgegangen, weil die Themen jetzt nicht sich so wahnsinnig, also gib AIDS keine Chance und mach's mit, sind jetzt auch nicht, also benutzen teilweise doch ähnliche Wordings wie vorher auch auf der Seite. Und dementsprechend wurde das per Hand rausgenommen und siehe da, war dann auch die Reichweite wieder da. Dann lernen wir da draus. Punkt 1, immer mal prüfen, was vorher auf Domains war, wenn was nicht geht. Das kann ein valides Thema sein. Punkt 2, manchmal hilft es auch irgendwie, Kontakt zu Google zu suchen. Wenn man dann ein konkretes Problem hat, wie hier, dass man sagt, okay, es war mal Porn, es ist nicht und offensichtlich geht der Filter nicht raus. Und es ist aber offensichtlich eine Seite vom Gesundheitsministerium, um die es geht. Also vielleicht könnte sich das einer anschauen. Und 3, bevor man Sachen zusammenlegt, auf eine neue prüft, bitte, was da vorher drauf war. Dann kann man sich die ganze Arbeit nicht sparen. Das wäre wahrscheinlich so der einfachste Tipp gewesen an der Stelle. Aber es ist ein sauschöner und sehr, sehr gut und lang geschriebener Case, den man einfach an der Stelle mal durchlesen kann. Habe ich auch allein schon das Aufschreiben, haben sich die Kollegen viel Arbeit gemacht an dieser Stelle.
Dem kann ich nur beipflichten. Sehr schöner Artikel. Genau, bei mir wieder kleine Updates im Schema.org. Das haben wir, glaube ich, bei jeder Sendung mit dabei. FAQ-Page und QA-Page. Also eigentlich zwei Auszeichnungen, die ich extrem spannend finde, weil sie in den SERPs eigentlich sehr viele Auswirkungen haben. Worum geht's? Also beides mal um Frage und Antworten und die kann man, relativ schön strukturiert auszeichnen. Und da gibt's einen kleinen Unterschied bei den Seitentypen. QA-Page meint tatsächlich so typische Frage- und Antwortseiten. Also als gute Frage oder auch was so das ganz schwer ist, das Programmiererforum, wo man immer drauf kommt. Ja, also sogar.
GitHub.
Nee, da liegen ja die Code.
Nee, da hast du nur die Dinger, da hast du nur den Code drin. Da weiß ich nicht, was du meinst, aber GitHub hat doch auch so ein paar QAs ja. Zu den Themen, oder?
Ja, also es gibt so ein paar klassische Seiten, wo man halt irgendwie immer alles findet.
Also die jetzt keine Reichweite mehr haben.
Auf ja, genau. da ist so die Sache, also da gibt es einmal die Möglichkeit, dass man das als QA-Page auszeichnet. Man kriegt dann eine schön prominente Darstellung, kann auch sagen, was sind denn die am besten bewertendsten Antworten, kann die dann, letztendlich werden die dann dadurch auch priorisiert in den SERPs angeschaut. Im Gegensatz dazu gibt es noch die FAQ-Seite. Da geht es explizit nicht darum, dass jetzt irgendwelche nutzergenerierten Inhalte in der Gegend rumschwimmen, sondern das ist halt, zum Beispiel sagen sie jetzt, Produkt-Support-Seiten oder sowas, das sind einfach so halt häufig gestellte Fragen. Eine Frage, eine Antwort, nächste Frage, nächste Antwort und nicht irgendwie mehrere Antworten zu einem Thema. Da ist irgendwie eine coole Sache, weil das in der SERPs halt echt relativ große Auswirkungen hat. Die Frage ist immer, ob die Ergebnisse, die man damit halt erzielt, dann auch die man so haben will. Also es gibt dann auch, klemmen wir auch mit rein, schon so die ersten Berichte bei SEO Roundtable, hat einer sich beschwert oder hat zumindest mal darauf hingewiesen, dass er ganz schöne Klicks verloren hat, auch wenn die Impressoren irgendwie gleich bleiben. Gibt's dazu auch eine kleine Diskussion in Twitter. Und ich meine, ja, also es sind halt mehr Infos auf der Seite. Vielleicht führt es dann auch dazu, dass die Leute nicht mehr klicken müssen. Die Frage ist halt natürlich, wie will ich den Traffic denn überhaupt haben? Wenn ich jetzt natürlich irgendwie Inhalte habe, die ich vermarkte und auch die Klicks dann am Ende haben will, ist es vielleicht nicht unbedingt die klügste Taktik. Wenn ich jetzt aber wirklich klassisches Support und alles drum dran habe, wo es vielleicht auch gar nichts zu messen gibt und mein Tracking kriege ich da irgendwie auch nicht, und dann ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, den Nutzer so früh wie möglich die Antwort zu geben, die er sucht. Auch da, also ich glaube, testen und ein bisschen aufpassen. Ich glaube, Olaf hat das ja, glaube ich, auch, Olaf Kopf hat es auch direkt eingebunden, hat gesagt, er hat ein paar spannende Ergebnisse dazu, die er vielleicht noch zusammenschreibt. Wenn denn jemand Interesse hat, also ich habe Interesse, an der Stelle mal die Hand gehoben, freue ich mich schon auf den extrem holistischen Blogpost, der dabei rauskommt.
Immer so lang. Genau. Die Kollegen von Wingman haben auch was Schönes geschrieben, und zwar ist sozusagen im Nachgang zur Campix und vielen Diskussionen, die so mit Tobi Schwarz hatten zu dem Thema No Index in der Robots Text. Ist ja ein sehr spannendes Thema. Ist ja so lange Zeit so ein bisschen so hier so das der kleine SEO-Geheimtipp gewesen, dass man ja Sachen auch rausnehmen kann, also aus dem Index nehmen kann, indem man halt ein No-Index in die Robots.txt schreibt. Wir haben immer das Problem, wenn ich in der Robots.txt etwas sperre, dann kann es ja trotzdem im Index kommen, wenn ich es anlinke. Und hat man relativ schnell dann ziemlich viel Müll ohne Informationen im Index. Und dann ist die Frage, wie kriegt man das raus? Oder wird fälschlicherweise, also ist immer das Problem, mache ich Crawl-Budget-Optimierung oder Index-Budget-Optimierung? Läuft ja teilweise nicht ganz synchron oder eher gänzlich unsynchron. Und da war so eins von dem Thema, man kann halt einfach dieses No-Index reinschreiben, weil Google ist lustiger, also in die Robots-Text, also man hat ein Verzeichnis oder auch eine einzelne URL damit gesperrt, und dann wurden die aus dem Index genommen, stückchenweise. Lustigerweise ist es kein offizielles Robots.txt-Feature. Aus irgendeinem Grund hat aber Google es unterstützt, außer Google, glaube ich, keine andere Suchmaschine. Also das ist jetzt nichts, wenn jemand irgendwie Bing, Yandex oder sonstige Optimierung macht. Außerhalb von Deutschland sollen die ja auch Nutzer haben, habe ich mir sagen lassen. Also kann das durchaus Sinn sein. Ist es eh egal. Google hat es aber interpretiert. Und jetzt haben Wingman auf der Campix erzählt, die haben da einen Test, also bei einem Kunden, wo das funktioniert hat und es auch drin stand, sind auf einmal wieder URLs in den Index gekommen. Woraufhin sie den Schluss gezogen haben, was ja ein sehr valider Schluss ist, dass Google es offensichtlich nicht mehr nutzt, weil Google auch schon mehrmals gesagt hat, man soll es bitte nicht nutzen, weil sie wollen es auch zukünftig nicht nutzen. Und vielleicht ist sie es zukünftig ja eingetreten. Daraufhin haben die nochmal, da haben sich ein paar Leute bei ihnen gemeldet, so zum Beispiel auch Tobi Schwarz, haben gemeint, nee, ist nicht ganz so. Damit haben sie nochmal einen neuen Test aufgesetzt, mit zwei Seiten, die sie da reingeschrieben haben, und mittlerweile ist die eine sozusagen weg, die andere wohl noch da. Bei ihrem Kunden sind die Seiten auch wieder weniger geworden. Scheint also doch irgendwie so funktionieren, und Google sagt, also John sagt wie immer, nee, eigentlich machen wir das nicht, und Gary Illes sagt, ja, aber ich baue es demnächst aus, wer auch immer er da was ausbaut, egal. Aber es scheint noch zu funktionieren. So, also in dem letzten Stand, den sie da haben. Wie immer eher langsam, wie bei allem. Also auch dazu wirkungsweise, also Google ruft nicht die Robots-Text aus und schmeißt dann die Robots-Text gegen alle URLs, die sie im Index haben, und interpretiert die. Das ist, wäre viel zu aufwendig, sondern bei jedem Aufruf einer URL prüft sie vorher, was steht in der Robots-Text, also zu dieser URL. Und dieser der Grund, warum die Robots-Text bitte möglichst schmal gehalten werden soll, weil es wahrscheinlich die meiste aufgerufene Datei bei euch ist. Und wenn da dann halt eben drin steht, es steht No Index, dann nehmen sie wohl raus. Und das heißt nur erst beim Recrawl. Und da sie halt so Sachen nicht so häufig crawlen, gerade so gewisse Unterseiten, wenn die ein bisschen weiter weg liegen, kann das schon sehr lange dauern. Also wir haben das ja auch schon eingesetzt, dauert wirklich sehr lange. Wird aber mit No Index auf der Seite eh nicht lang dauern. Auch dafür müssen sie URL crawlen, um es zu sehen. Ist kein Thema. Was bedeutet das jetzt für uns aktuell? Wir empfehlen das, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, auf die Schnelle, ja bisher, schon immer, und würden wohl auch dabei bleiben. Ganz im Ernst, weil selbst wenn Google es nicht mehr interpretieren sollte, bin ich ja nicht schlechter als vorher, wo ich es auch nicht rausbekommen habe. Und es gibt halt einfach manchmal Themen, da ist eine andere Lösung nur über 18 Ecken sehr kostenintensiv möglich. Und dann sagt man, okay, dann nehme ich halt die, weil sie halt da ist. Und wenn ich irgendwann mal aus anderen Gründen das Hauptproblem lösen kann, ziehe ich es hinterher. Also es sollte per se keine Dauerlösung sein. Aber wenn man sonst gerade keine andere Möglichkeit hat, es zu tun, so what, es kann ja nicht schlechter werden.
Ja.
Oder?
Da bin ich ganz bei dir. Also ich hatte auch immer ähnliche Beobachtungen. Ich habe das bei Kunden schon eigentlich meistens relativ erfolgreich, aber irgendwie so einen letzten Rest hast du dann halt immer noch drin rumgondeln. Und dann kriegst du dann auch nicht mehr weg. Aber ich meine, hey, also 200.000 gegen 1.000 indexierte URLs war schon ein ganz guter Deal.
Genau. Genau, was er noch geschrieben hat, fand ich ganz lustig. In der GSC wird die URL übrigens, also er hat ja wie gesagt per Hand zwei URLs explizit in der Robots.txt gesperrt und die weg war, die andere wurde halt seitdem nicht mehr gecrawlt. Also es liegt wirklich an diesem Crawling. Steht in der Search-Konsole drin, die URL ist gesperrt, also in der Robots.txt nicht, sie steht auf No-Index, also da steht schon nur gesperrt drinnen, aber sie ist mit einer Seitsuche nicht auffindbar. Und das ist ja genau das andere, wenn etwas, man kann halt gesperrte Sachen sehr wohl auffindbar machen, wenn sie denn noch entsprechend angelinkt sind, was hier wohl auch der Fall war. Also es scheint wirklich das No-Index gefressen worden zu sein. Es wird aber in der GSC unter dem URL-Inspection nur gesperrt angezeigt. Das nochmal so als kleiner Hinweis an der Stelle, wenn man mal...
Ja, die gleiche Logik wie jetzt auch in einem alten Robots.txt-Tester, weil der schlägt da ja genauso an. Also den gibt es ja noch in der alten GSC. Und der meckert nur blockiert. Also auch wenn da noch Index steht, aber Hauptsache die Zeile ist dann irgendwie, greift irgendwie ein in die ins Crawling, in die Indexierung, also der Jo ist blockiert.
Absolut.
Prima. Wo wir dann jetzt schon bei der GSC sind, also nur so ein kleiner Hinweis auf ein paar Features, die da irgendwie, jetzt weiß ich gar nicht, welche Veranstaltung, ich habe da nur die verschiedenen, die Google I.O. 19, genau. Nur so ein paar Tweets in der Timeline gehabt, unter anderem auch von Dominik Schwarz, da ging es einfach darum, dass es dann bald in der Google Search Console einen Speed Report gibt, und zwar die Crux-Daten, also die Common User Experience-Daten, die fließen etwas in die GSC ein und sind dann auch an der Stelle auswertbar. Sieht jetzt auf den Screenshots beziehungsweise auf den Bildern davon, auch das kommt mit in die Shownotes rein, eigentlich aus wie der Indexabdeckungsreport, nur dass man an der Stelle halt das Ganze aufgedröselt hat, jetzt nach langsamen, mittleren und schnellen Seiten und sich dann dort auch nochmal in die verschiedenen Fehler und Blockadefaktoren so reindringen kann und da dann auch nochmal wieder in die PageSpeed Insights rüberhüpfen kann. Ist an der Stelle erstmal eigentlich ganz cool, weil man jetzt nicht unbedingt alles selbst irgendwie per Skript irgendwie tausendfach abfragt, hat man da schon mal so einen schnellen Insight auf jeden Fall und kann es ja auch so ein bisschen drin rumklicken. Ansonsten sieht das für mich schon wieder so aus, als wäre das so, naja, 1000 URL-Reports und wenn ich ein Pech habe, ist aus dem einen Verzeichnis nichts irgendwie drin und dann bin ich da doch etwas aufgeschmissen, was dann wirklich mal so eine richtig valide Aussage betrifft. Andererseits besser als die Daten gar nicht zur Verfügung zu haben, je nachdem, was dann jetzt so meine persönlichen technischen Mittel sind, was so diese API-Abfrage angeht. Weil da sieht es jetzt auch nicht so aus, als könnte ich jetzt wieder das Ganze überhaupt über die GSC-API rausholen. Aber vielleicht kommt auch irgendwann die Über-API für die GSC. Wer weiß das schon.
Ja, das ist mit der API so Frechheit.
Ja. Da haben sie uns ja, da warten wir mal. Und ansonsten, aber ich meine, so 1000 URLs, je nachdem wie groß das Projekt ist, kann man auch schon mal ein bisschen besser mitarbeiten, als jetzt als Einzelner irgendwie in die PageSpeed Insights zu hauen, wenn ich jetzt nicht gerade einen Patrick da sitzen hat, das mal zurecht neimt oder er hat oder Python. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ja, aber er fragt viel ab.
Irgendwas macht er. Jo. Exakt. So, was habe ich da noch Schönes hier? Ich habe nochmal etwas Nettes gefunden auf SEO Südwest, die Servierung aus dem Webmaster Hangout haben, also vom John, der hier nochmal erklärt, dass die URL-Struktur nicht wichtig ist, also die Hierarchieebene sozusagen ist nicht der zentrale Faktor, sondern die interne Verlinkung, wenn die feststellen wollen, wie die Struktur einer Webseite aufgebaut ist. Also die halten sich da hauptsächlich an die interne Verlinkung. Das sieht man ja auch mit dem, dass man die Pferdkamp auszeichnen kann und sie dann die URL-Struktur auch nicht mehr gerne darstellen. Was für mich einfach nur an der Stelle wichtig ist, weil ich das jetzt eben gerade schon wieder ein kleines Problem hatte, hat einer gesagt, oh, Jens, kannst mal drüber schauen, wir sind da irgendwie abgeraucht und ich mache auf und sage, okay, ich kann auf die Schnelle schon mal nichts erkennen, weil ich mal wieder ziemlich viel in Root reingelegt habe und jede Struktur fehlt und damit kann ich halt nicht ad hoc segmentieren. Ich kann natürlich lange segmentieren, aber dann muss ich dir erst ein Angebot schreiben, weil das einfach dann auf sehr Antwort, da ist nichts mit Freundschaftsdienst mehr, weil jetzt tut's weh. Und das ist etwas, was ich auch nur dringend sagen kann. Macht euch bitte nicht Gedanken von wegen, wie kann ich dann meine ultra kurze URL hinkriegen, sondern guckt, dass ihr Strukturinformationen in der URL abbildet, weil ob es jetzt in der Ordnerebene 3 der 4 liegt, ist für Google echt wie Hose wie Jacke. Und guckt, dass ihr euch ordentlich verlinkt, Klicktiefe möglichst schmal haltet, wenn es dann sinntragend ist, ja, und so weiter. Ihr macht, genau, ihr spart euren Analysten wahnsinnig viel Arbeitszeit und das ist wiederum viel Geld. Glaubt mir, so viel könnt ihr mit SEO-Traffic gar nicht mehr
machen. Und auch nicht irgendwie wieder anfangen, dann noch Keywords reinschreiben zu wollen in die URL wenigstens. Also auch das hilft nicht. Also URLs eher ruhen lassen und analytische Fragen dran stellen können, wenn man etwas denn neu baut und designt. Aber ansonsten muss man da nicht so viel dran rumfeilchen, zumindest aus SEO-Sicht.
Ja, also wenn man sie neu baut, kann man natürlich schon sinnvoll sprechen.
Ja, also machen, ich würde jetzt schon sprechen, wir nochmal ändern, um noch 3 Keywords mehr mit reinzukriegen. Das hat noch nie geholfen.
Ja, genau. Nee, das hat wirklich noch nie geholfen. Was auch ganz lustig ist, seit letztem auch jemand gehabt, der war alles halt nur mit IDs. Das tut sich dann auch schwer, weil du auf den ersten Blick halt nicht sehen kannst, was für ein
Inhalt. Also es ist eine Analyse die Hölle, aber auch für den Nutzer immer, wenn das Ding dann doch mal so irgendwo ausgespielt oder geteilt ist, ist halt schön, wenn man erahnen kann, worum es denn gehen könnte. Weil man sich dann selbst beobachtet, man wägt dann schon ab, klicke ich oder klicke ich jetzt nicht anhand dem, was in der URL steht. Geht mir zumindest so. Gut.
Absolut.
Der SEO Südwest Doppelpack, unabgesprochen. Da habe ich auch einen kleinen Hinweis, auch nur wieder so Eigenheit auf das Inspection Tool in der GSC. Wenn man dort Sachen reinhaut, die 410 sind eigentlich, dann sagt das Inspection Tool halt einfach diesen 404. Sagte der John dazu, also der Ursprungstweet, der hier reingehängt ist, zum Glück ist da noch ein Screenshot drin, der richtige Tweet ist nicht mehr verfügbar. John Müller sagte halt, ja, wir haben das so ein bisschen vereinfacht. Da frage ich mich, vereinfacht, also warum? War jetzt auch nicht so schwer, den Status abzufragen und dann da jetzt 410 oder 404 reinzuschreiben, also es ist ja noch eine Logik mehr, das irgendwie nochmal umzuschreiben. Aber egal, also auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr etwas mit 410 habt, das in das Inspektionstool reinhaut, kriegt ihr eine 404 zurück. Das ist an der Stelle so gewollt und auch korrekt. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Darum. Ja, aber dann im Zweifelsfall halt immer nochmal aufrufen, gucken, was eure Plugins im Browser sagen oder auch das Green Frog. Dann weiß man ja immer genau, was Sache ist.
Genau. Dann hat mir hier noch was Schönes, habe ich was Schönes gefunden, mit, auf auch wieder hier auf dem Hangout. Und zwar Text hinter Tabs werden, also hinter Tabs werden nicht für SERP-Snippets verwendet. Also das war ganz lustig, da haben sie gesagt, also hier, wenn du halt Text hinter Tabs hast, dann werden wir die, dann verwenden wir die nicht in den Snippets, also nicht in der Description oder sonst wo, weil Nutzer erwarten, den Text auch sehen zu können auf der Seite. Das finde ich sehr lustig. Es kann durchaus, werden die Sachen aber indexiert und können damit auch aufs Ranking beitragen. Wir haben jetzt nicht gesagt, es ist gleichwertig, aber es trägt also fürs Ranking bei. Was bedeutet das? Nummer 1, eigentlich sollte man sowieso eine sinnvolle Description geschrieben haben, dann ist mir doch ganz egal, was in meinen Tabs steht oder nicht steht und ob Google daraus ein Snippet baut, das soll eh kein eigenes bauen, soll ja meine Description nehmen, wenn ich die denn wohl voll formuliert habe. Was natürlich lustig ist, weil ich kann in der Description ja Sachen schreiben, die man nicht, aber egal. du weißt, was ich meine? Also eigentlich habe ich damit ja auch den Sinn einer Description widersprochen, wenn ich sage, Tabs nehme ich nicht an, weil das sieht man nicht zwingend auf der Webseite, wenn es da hinten dran ist. Und bei der Description ist es ja auch nicht zwingend der Fall, dass man genau diesen Wortlaut so nochmal auf der Webseite hat. Und das Zweite, was fand ich auch spannend, das ganze Thema FAQs, Q&As und alles, was man Feature-Snippets bauen kann, sollte dann vielleicht nicht zwingend hinter Tabs liegen. Vielleicht stört sich dann Google da dann auch mal dran. Gibt es ja öfters, dass man bei einer FAQ die Antwort immer aufklappen muss. Ich meine, ich finde es eh ein Unding, weil das ist immer voll die Klickerei. Aber gibt's ja. Da frage ich mich, wenn sie sie schon nicht benutzen, um Title und Description abzuleiten, würden sie sie dann benutzen im Feature-Snippet? Die Frage wurde nicht gestellt, weiß man nicht, würde ich jetzt aber mal testen, gerade bevor man überall massenhaft seinen Kram da einbaut. Und dann sagt Google einfach, ne, aber eigentlich will ich das gar nicht, weil man es nicht sieht. Ich weiß es nicht, aber das wäre das gleiche Argument wie, oben, aber wie gesagt, konsistent in Argumenten bei Google ist jetzt auch nicht so hingegeben. Das ist mir nur als allererstes eingefallen. Für unsere Arbeit bedeutet das eigentlich relativ wenig, weil wenn du es, wie gesagt, sinnvolle Description gegeben hast, dann hast du nicht das Problem, dass Google aus deinen versteckten Inhalten welche bauen muss. Und dass die im Mobile halt eben mitgezählt werden, haben sie jetzt schon mehrmals kommuniziert, ob die wirklich gut mitgezählt werden. Weiß ich nicht, ich kenne jetzt auch keinen validen Test zu dem Thema. Also ich kenne Tests, dass die wirklich indexiert werden, zu Genüge kann man auch relativ schnell machen, aber ob die jetzt besser oder schlechter fürs Ranking einzahlen, als wenn man sie nicht versteckt, kenne ich aktuell keinen validen Test-Setting. Genau, so. Kann man einfach drüber nachdenken, wie man dazu stehen mag.
So, Mobile war mein Stichpunkt.
Genau.
Auch hier der Hinweis, neue Seiten, also kommt auch ein kleiner Link dazu zum Google-Blog. Neue Seiten werden jetzt standardmäßig ab dem 1.7., also ab heute, Mobile First behandelt. Das war so der eine Punkt, den sie mit angekündigt haben. Plus, es gab jetzt für alle, die sich irgendwie in den letzten Tagen mal in der GSC eingeloggt hatten, immer so ein Poppel, da wurde einmal gesagt, dass man Mobile ist, wenn man denn schon Mobile ist und ab wann. Umgekehrt gab es dann halt auch einfach die Möglichkeit zu schauen, und zwar unter den Einstellungen, also in der neuen GSC, links unten beim Zahnrädchen, wenn man da einmal draufklickt, dann sieht man, wie man da im Moment gecallt wird, also ob Mobile oder Desktop, wenn Mobile, ab wann. Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Info, weil ich meine, bisher war das im Moment noch in dem alten Nachrichtencenter, in der alten GSC verfügbar. Wenn es halt einer gelöscht hatte, dann war es halt weg, dann musste man entweder raten oder Logfiles analysieren, das möchte dann meistens keiner bezahlen. Jetzt hat man die Info einfach da. Und also direkt auch mal genutzt, mich überall nochmal durchzuklicken und so. Was bei mir jetzt einfach aufgefallen ist, so alles, was Endpunkt ist, was mir unter die Finger gekommen ist, also so mit zwei URLs, einmal www, einmal Endpunkt-Version, egal ob richtig oder falsch implementiert, war immer ein Blocker für Mobile First. Immer. Ja, da ging's ja, war es auch total egal, wie groß oder klein die Seite ist. Es gab auch eine Seite mit über 1000 mit Endpunkt und das hat alles nicht geklappt. Responsive Verlagsportal, super, alles schon auf Mobile. Okay. Ja. Also ist jetzt auch immer so, man hätte da ja dann sagen,
hat einfach
dann eine andere Gründe, warum sie das dann irgendwie noch nicht fressen lassen, aber das ist einfach immer Endpunkt, war durchweg. Hat dazu geführt, dass es nicht auf Mobile First umgeswitcht wurde. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Beobachtungen habt und das ähnlich seht, oder habt ihr vielleicht eine Endpunkt, die schon Mobile First ist, einfach mal in die Kommentare schreiben oder uns anpingen. Würde mich jetzt auch einfach mal interessieren. Muss gar nicht die Domain sein, aber ich habe, wie gesagt, noch keine gesehen, die das geschafft hat.
Ja. Definitiv. Ja, ich auch nicht. Ich schaue noch die gleichen. Genau. Ich habe dann noch was von den Hangouts, und zwar das Parameter-Tool in der Google Search-Konsole, in der alten. Ist ja auch noch drin, wo man einstellen kann, diesen Parameter crawlen, also diesen beachten, diesen nicht beachten oder Entscheidung Google überlassen. Das sind die drei Einstellungen, die man vornehmen kann. Und da war die Frage, wie es eigentlich damit aussieht, und da war die Antwort, ja, das wirkt noch, das Tool, also das kann man in der alten auch weiterhin benutzen und Google beachtet das auch. Allerdings, und das ist ja schön, die haben ja mal geschrieben, was sie damit machen. Im Großen, also allererstens, die URLs, die dann betroffen sind, wie zum Beispiel Parameter Test, sollte nicht berücksichtigt werden. Die ganzen URLs mit diesem Parameter Test ist gleich 1 bis N, bleiben erstmal im Index. Die werden einfach nur beim zukünftigen Crawl wird dann die zu überwiegend die kanonisch, also die eben ohne diesen Parameter, weil man es ja gesagt hat, schlicht ergreifend gecrawlt. Aber der Rest bleibt erstmal im Index drin, weil ich habe sie ja jetzt schon. Es kann sein, dass sie dann über Zeit auch irgendwann verschwinden. Das haben sie jetzt aber nicht so konkret geäußert. Aber die sagen schlicht und ergreifend, man fokussiert damit sein Crawl-Budget. Man bringt jetzt noch nicht wirklich die Seiten aus dem Index raus. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn ihr es dann schafft, irgendwann diesen Parameter zu entfernen, weil er vielleicht gar nicht mehr braucht, was immer so die sinnvollste Lösung ist. Man baut es irgendwie anders um. Das ist irgendwie Cookie-Based, whatever. Und hat diesen Parameter nicht mehr. Dann macht es Sinn, in der Search-Konsole den Parameter auch wieder auf das Google entscheiden oder ähnliches umzuschalten, damit Google irgendwann sieht, dass die Seiten nicht mehr gibt, sonst sehen sie das ja nie mehr, weil sie da ganz selten hingehen, nur noch. Ähnliches, wenn ihr mal nur Index draufschreibt oder sonstige Lösung für das Problem findet. Was bedeutet das für unsere Arbeit? Wie bisher, wir nutzen das Tool auch dann, ähnlich wie bei dem NoIndex, wenn wir ad hoc keine andere Möglichkeit finden. Man muss aber gucken, dass man halt, wenn man eine dauerhaft andere Lösung hat, die Parameter sozusagen auch wieder freigibt. Sonst wird Google nie feststellen, dass es diese URLs nicht gibt. Und die gondeln halt immer noch im Index rum. Und das will man ja eigentlich auch nicht haben. Ja. Frage, warum verhält sich Google so?
Ja, man ja. Weiß es. Siehst du, da habe ich mir auch direkt eine Notiz gemacht. Da muss ich nochmal was prüfen. Ja, genau. Prima, spannendes Thema. Wo sind wir jetzt bei mir? Ah, Systrix. Systrix hat eine kleine, die haben ja so 3-4 Daten bei Systrix und die gucken die sich ja manchmal an unter bestimmten Gesichtspunkten und die haben jetzt auch hier, also auch Link wieder in den Shownotes. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, wenn das zu abstrakt ist mit den ganzen Zahlen, ruhig nochmal in den Artikel reinklicken. War ein spannendes Thema und zwar so ein bisschen unter Entdeckung der EU-Leistungsschutzrecht für journalistische Inhalte. Wie relevant sind denn diese journalistischen Inhalte oder die von Publishern die Inhalte für Google überhaupt? Und da sind sie mal ganz nah dran gegangen. Sie haben sich so ein Fundus aufgebaut von knapp 1200 Domains, die jetzt erstmal für Publisher stehen. Wie haben sie die Domains identifiziert? Also sie haben halt einfach geschaut in der Vorwoche zur Analyse, welche von diesen Domains hatten denn so knapp, hatten mindestens 5 Artikel in Google News gepublished. Denke ich jetzt erstmal so ein schönes Vorgehen, um mal so ein schönes Set zu haben, ohne jetzt nur irgendwie nachzudenken, na, was sind denn die größten Tageszeitungen, die ich so kenne. Da kommt man nämlich auch nicht so ganz auf 1200. Haben das Ganze aber auch noch ein bisschen rausgefiltert, also Details wirklich im Artikel mal reinschauen. Und auf jeden Fall haben sie dann die Suchergebnisse, die Suchbegriffe zu diesen Domains analysiert und haben sich die Frage gestellt, okay, mit wie viel von diesen Suchen verdient denn Google eigentlich jetzt mal so direkt Geld? Das waren so 53 Millionen Begriffe und um da noch so ein bisschen fair zu sein, weil ich meine, es gibt ja verschiedene Intents, das ist jetzt glaube ich nichts Neues und gibt es natürlich auch mal den Fall, dass irgendwie so ein guter Ratgeber oder sonst was auch sehr, sehr unentschiedenen oder auch auf transaktionalen Seiten auftaucht, so ab und zu sind immer so 1-2 Plätze reserviert. Um jetzt aber wirklich in die journalistische Ecke zu gehen, haben sie gesagt, okay, sie schauen sich nur die Begriffe an, zu denen mindestens 5 dieser Domains aus diesen 1200 Stück also 5 Plätze in den Top 10 müssen von diesen Domains besetzt werden. Wenn das der Fall war, haben sie gesagt, okay, die Suchergebnisse hat die Service Journalistik geprägt. Das hat es dann von diesen 53 Millionen auch so 2,5 Millionen runtergebrochen, was ich erstmal für ziemlich wenig dann so empfunden habe. Und dann haben sie auch noch geschaut, gibt es denn auf dieser SERP Google Ads? Und dann ist es so irgendwie auf 132.000 runtergebrochen. Also das ist erstmal so im ersten Moment so, okay, das ist wirklich viel, sehr wenig Anfragen, wo man sagen kann, okay, da verdient Google auch direkt Geld, weil da halt irgendwie auf der Suchergebnisseite Werbung ist. Und dann haben sie das Ganze noch ein bisschen gedreht, haben 2,6 Milliarden Treffer einmal angeschaut und sich auch einfach überlegt, also da war mir jetzt nicht so ganz klar, wie das aufgebaut worden ist, wie sie auf diese 2,6 Milliarden gekommen sind. Entweder ist mir das einfach abhanden gekommen oder es stand wirklich nicht so gut in dem Artikel, also stand nicht, war nicht beschrieben. Auf jeden Fall war von 2,6 Milliarden Treffer waren dann auch eher nur 211 Millionen diesen Domains zugehörig, also 7,8%. Also in Summe, wenn ich jetzt sagen würde, man kann das sehr spitz drehen, wenn man jetzt mal so alle Top-Verlage irgendwie oder diese 1200 Domains, die jetzt irgendwie für Verlage stehen an der Stelle, aus dem Index nimmt, dann merkt man das erstmal nicht ganz so krass. Sehr überspitzt gesagt. Ich glaube, der Nutzer merkt es schon, weil es gibt da ja schon auch zum Teil sehr gute Inhalte, die eben von solchen Häusern kommen. Aber so in Summe, so die Gesamtsuche und so, man kennt es ja so, was informational ist und was dann so alles im Netz rumschwirrt, da ist da noch ordentlich Luft. Und vielleicht merkt man es an der Stelle erstmal wirklich gar nicht so. Zumindest was so das direkt Verdienen angeht. Aber es gibt ja auch noch viele andere Sachen. Ich meine, über das Google Partnernetzwerk Ads und so auf den Publisher-Seiten verdienen sie da auch nochmal ordentlich Kohle. Also ist dann erstmal gar nicht nicht im eigenen Interesse, wenn sie da auch ihre Publisher mit Traffic versorgen.
Absolut. Also was man natürlich sagen muss, ja, es sind halt die Suchanfragen, die in Systrix sind. Das ist halt nicht vollumfänglich. Und viele Themen, die halt mal eine Lage hatten, hat halt nie einer ins Evergreen-Tracking gehängt, wenn man es dafür nicht braucht. Punkt zwei ist, wir reden von Suchanfragen, also von Wörtern, die angefragt werden, nicht von der Anzahl der Suchanfragen, weil es wird ja nicht einmal jede Suchanfrage gefragt, sondern es ist ja so, dass die Sachen, wo News rauskommt, ich glaube, es gab einmal von Searchmetrics eine, die kam irgendwie auf, da ging es darum, wo Newsboxen angezeigt, aber du kriegst das ja auch relativ deutlich raus, weil die ist wahrscheinlich auch gemacht, im einfachen Step. Ja, es sind halt auch nur 5% der Suchanfragen, aber die Volumen hinter den Anfragen ist halt immer sehr hoch, weil da natürlich die Sachen sich drehen. Klar ist natürlich, da sind wenig Ads drin, da hat er recht. Also das finde ich auch sehr gut an der Stelle, da sind einfach weniger Ads drin. Im Großen und Ganzen, ja, sehe ich, also ich bin ja eh kritisch hinter diesem Leistungsschutzrecht, weil ich glaube, dass sie da an der falschen Seite Google angreifen. Ich sehe das generelle Problem, ich sehe die Lösung falsch an der Stelle für falsch, aber das ist jetzt ein anderes Thema, bräuchte man eine Stunde oder zwei. Aber es ist valide, also da braucht man uns auch keine Gedanken zu machen. Also am Ende kann Google, hat hier Google den, also wirtschaftlich längeren Hebel, das muss man sagen. Ich spekuliere drauf, dass Springer hier auf eine Wettbewerbsklage hinausläuft, was eine ganz absurde Sache ist, wenn die sagen, sie werfen sie raus und haben mehr als 90% Marktanteil. Das dann wahrscheinlich hinsichtlich, wie heißt der denn für Wortwertungsgesellschaft, ist nicht die VG Wort, sondern das ist auch die andere, die VG Media, also irgend so eine komische VG, die dann einfach gegen klagen wird und sagen, die haben 90% Marktanteil. Haben sie rausgeschmissen, damit haben sie Marktzutrittsbarrieren raufgelegt. Und dann werden die gezwungen, die Listen zu müssen zu den von ihnen definierten Konditionen. Zum Beispiel. Ich glaube, das ist das so die Idee ist, auf die sie dann nach viel Rechtsstreit drum herumlaufen. Mhm. Aber das ist auch etwas, was du wahrscheinlich so über 5 bis 10 Jahre ausklagen kannst. Aber ansonsten sehe ich den Sinn der ganzen Aktion auch nicht. Aber vielleicht finden wir auch einfach zu doof. Also kann ja sein. Genau, aber es ist ein spannendes Thema. Es ist natürlich so, dass auch für Verlage ist natürlich auch so, ich meine, Google geht halt auch hin und das ist jetzt Überleitung zu meinem Thema, klaut einfach deren Content und eigentlich wollen die das gar nicht. Deswegen machen die auch überhaupt kein SEO. Und weil die gar kein SEO machen, hat Markus Walter an der Stelle wahnsinnig herzlich gegrüßt, Ex-Moderator hier, eine schöne Präsentation aufgelegt, wie denn eben SEO in Google News funktioniert. Und das war jetzt natürlich ein Witz, natürlich macht nahezu jeder Verlag irgendwie, zumindest die ich kenne, SEO und haben da coole Teams sitzen. Und in einem ist eben Markus, nämlich bei web.de, und der hatte ja einfach eine schöne Präsentation rausgehauen, wird auch verlinkt, 100 Seiten zum Thema SEO für News mit vielen seiner Erkenntnissen von Output-Mengen, wie geht der Anmeldeprozess bei Google News, ist alles drin. Und was ich sehr spannend fand, war das Thema Traffic messen, weil das ist so ein riesen Pain in the Ass-Thema, muss ich sagen. Also das ist echt übel. Was hat er da so schön gesagt? Also Google-Suchergebnisse inklusive Newsbox, die schlagen halt alle komplett in Organic auf. Das haben wir Problem schon immer. Also in der GSC ist jetzt alles Search und Analytics ist alles Organic. Problem ist uralt. Wir haben schon alles probiert, Parameter, also in die Sitemap ein Parameter zu schreiben, dann hat Google sich beschwert, weil in Google News haben sie halt grundsätzlich an andere URLs, als wenn sie crawlen. Klar, weil die waren ja nur in der Sitemap drin. Dann hat es teilweise den Kram doppelt aufgenommen, obwohl wir gesagt hatten, also wir hatten wirklich damals gesagt, bitte nur noch über die Sitemap gehen, weil wir genau das verhindern wollten. Hat die nicht interessiert, die crawlen dann trotzdem ab und zu, hatten dann nonstop duplicate und haben sich bei uns beschwert. Dann haben wir es halt wieder abgestellt. Mit dem Hash dran, anstatt ein Fragezeichen, dass du ein Hash nimmst als Trainer und Parameter dran schreibst, wollten sie auch nicht haben, das hat sie irgendwie durcheinander gebracht, aber das war 2012, ihr könnt es dann auch mal probieren, vielleicht geht es mittlerweile besser, ich habe bloß nicht, glaub's bloß nicht. Was man auswerten kann als Newspunkt, als Referrer, ist schlicht und ergreifend die Google News Startseite. Und das ist in sich zwar schön, aber der wenigste Teil des Traffics. Lustigerweise, jetzt wird es aber noch viel schlimmer, Google Discover schlägt in der als also ihr wisst diese und auch also das ist diese News-Vorschlag auf dem Android. Google Discover schlägt lustigerweise im Organic auf in Analytics. Das ist natürlich dort ganz falsch, weil es hat mit SEO halt nichts zu tun. Was ich ganz gut fand, hat sich nochmal zu Discover geäußert, hat gemeint, was, wenn etwas im SEO rankt, heißt es nicht, dass es um Discover rankt. Oder eher, die beiden haben überhaupt nichts zu tun. Und da weiß ich nur bei den Sachen, die ich mir regelmäßig anschaue bei unseren Kunden, ich habe so gut wie null, also wirklich null Überschneidung der Top 20 SEO-Artikel und der Top 20 Discover-Artikel, das sind komplett andere Themen. Also, das finde ich extrem
faszinierend. Ich habe da noch nicht so irgendwas Discover, das lief für mich immer so ein bisschen nebenbei. Ich finde es nicht so, weil ich kann aus dem Report nicht so viel rauslesen. Also so operativ. Deswegen habe ich das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt bisher, muss ich gestehen.
Nee, ich schaue da immer nur deswegen rein, weil ich immer die riesen Diskrepanz drin habe, dass dann sagt Analytics irgendwie plus 5% und Search Console sagt plus 2% oder umgedreht minus 5 und minus 2 und dann hast du immer die Diskussion. Mhm. Und das Thema liegt halt einfach, weil das Cover reinläuft und da siehst du, oh, SEO ging halt um was 5% hoch, also in der Search Console, SEO-Leistung. Discover geht aber um 8% runter, dann hast du in Summe nur noch ein Plus von 1% dann in Analytics, weil der einfach beide zusammenzählt. Und in dem Fall habe ich mir auch immer reingeschaut und geguckt, was sind, weil ich einfach neugierig war und bei sprechenden URLs siehst du es ja da festgestellt, jetzt so, ich habe ja mehr so die Yellow-Presse da bei mir im Blick, das hat so gar nichts miteinander zu tun, was bei dem einen und bei dem anderen drin ist. Ansonsten, wie gesagt, ist mir noch nicht aufgefallen, wie man sinnvoll Daten zu Discover erheben kann, weil es ja hochpersonalisiert ist. Und es keinen neutralen Discover-Feed in Anführungszeichen gibt. Ich wäre spannend, ob überhaupt jemand, also was sind so eure Discover-Erfahrungen? Schöne Sache, schreibt das mal. Fände ich spannend, wenn jemand auch mal sich damit intensiv auseinandergesetzt hat und hier mal in die Show kommen will, auch gerne mal was sagen. Es ist ein spannendes Thema, auch wenn es meiner Meinung nach mit SEO gar nichts zu tun hat. Es läuft halt nur über den gleichen Verteiler wie Google. Aber wie gesagt, es ist eine spannende Präsentation, einfach mal durchlesen. Man muss auch sagen, ich habe das Gefühl, in Discover siehst du viel mehr Quellen als in Google News. Also sehe ich ja Gott und die Welt an absurden Quellen. Ich weiß noch nicht, warum Google mir manche Sachen vorschlägt. Das hat jetzt was vom Kopfverlag bekommen. Das ist hier kaputt, das ist gleich mal gesperrt. Also du kannst ja Quellen sagen, will ich nicht mehr haben. Aber ist ein spannendes Ding. Wie gesagt, eine Hammerpresse.
Muss ich auch nochmal detailliert durchscrollen. Ist schon auf der Longlist. Super, wo sind wir bei mir? Search Engine Journal. Genau, nur der Hinweis, die Wayback Machine, das Internet Archive, ich glaube, jeder kennt's und hat da mal irgendwie drum rumgeklickt. Meistens ist es so der letzte Anker, wenn man gar nicht mehr weiß, was los war. Muss ich jetzt wieder an den Luna Park Post denken, weil da kam es ja dann letztendlich auch drin vor. Zieht Snapshots von besonders wichtigen Zustand, also ist auch so ein Bot, der durch das Internet tut und der zieht halt Snapshots von Seiten und macht die dauerhaft verfügbar. Und die bieten jetzt die Möglichkeit, Screenshots beziehungsweise die Seiten gegeneinander laufen zu lassen und sie highlighten dann, welcher Text sich geändert hat, welcher beziehungsweise welcher entfernt und welcher hinzugefügt wurde. Ist ein saucooles Feature, hätte ich mir schon öfters mal gewünscht, wobei das jetzt bei mir auch ziemlich buggy war, also war schwierig, da wirklich dann was rauszulesen, weil er sehr lange gebraucht hat, bis er den Kram dann irgendwie gerendert hatte. Ist auch wirklich noch in der Beta-Phase, aber im Zweifel, also das braucht man wirklich, wenn es richtig kracht, wenn kein Alerting da war, wenn man irgendwie keine historischen Daten hat und dann ist man irgendwie für alles froh, was man zum einen vorliegen hat und dann, wenn das Ding noch automatisch abgleicht, Hut ab, danke für das Feature, paar Bugs noch raus und wir sehen sowieso öfters.
Absolut. Ich habe auch noch einen kleinen Hinweis, also zu diesem lustigen Update von Google. Wir zwei Sachen, erstmal das Google Updates ankündigt. Weiß jetzt nicht, ob es besser oder schlechter macht. Zumindest weiß man dann vielleicht, dass man mal hinschauen muss und nicht warten muss. Also ist schon besser. Jede Art von Kommunikation ist besser. Okay, ich habe mich entschieden, es ist besser. Aber jetzt gab es ja dieses Update mit dem versucht halt nicht, also mehr Diversität in die Suchergebnisse zu bringen, indem nur noch zwei Treffer einer Domain angezeigt werden. Da habe ich mir nur gedacht, jopp, hatten wir ja früher schon mal. Es ist schön, dass es wiederkommt. Das muss so wie bei Mode, weißt du, SERP wie bei Mode. Es gibt allerdings einen Hinweis, dass Google selber gesagt hat, außer sie wollen doch mehr anzeigen. Also bei manchmal nehmen sie sich halt einfach das Recht raus, trotzdem mehr als zwei anzuzeigen. Okay, kann, glaube ich, Sinn machen. Also bei einer Site-Search möchte ich jetzt nicht nur zwei von einer Domain haben zum Beispiel. Aber auch klar, wenn du etwas hast, was hardcore darauf schließen, dass an der Suchanfrage, dass man zu dieser Domain will, kann das durchaus Sinn machen. Subdomains werden lustigerweise zur Domain betrachtet, gezählt. Finde ich jetzt mutig, macht ja nicht immer Sinn. Und Treffer in One-Boxen werden nicht mitgezählt. Also wenn ich jetzt irgendwie zwei Treffer in der Google News habe, kann ich immer noch mal zwei Standard SEO-Treffer haben. Die werden da nicht mitgezählt. Auswirkung auf unsere Arbeit relativ wenig.
So, was war dir der letzte Punkt?
Genau.
Ja, also so ganz letzten, der jetzt so weg von Organic, und jetzt waren wir ja schon bei News irgendwie, und jetzt noch was ganz anderes. Google Scholar Distilled hat da schon schön Guide irgendwie mal zurechtgestellt, was so Google Scholar Indexierung und Ranking angeht. Ist eine ganz witzige Sache, weil das alles so ein bisschen älter und träger ist. Ein paar Sachen sind halt in Teilen einfach anders, wie die funktionieren. Also Title und Description ist nie verkehrt, aber sie wollen halt auch einen Citation Title und Citation Author und solche Geschichten. Halt alles, was nun mal Google Scholar, also so eine akademische Suchmaschine, einfach Sinn macht. Bedeutet, wenn ihr irgendwann mal einen Kunden habt, der auf euch zukommt und da gerne irgendwie etwas hätte, es ist in weiten Teilen schon so wie das normale Organic, aber in Teilen halt auch wieder besonders, wie Google News letztendlich. Das heißt, da durchaus recherchieren. Der Artikel gibt einen schönen Überblick, verweist aber auch nochmal in die Google-Doku, da ist es dann in Teilen noch etwas langatmiger und manchmal auch ein bisschen verwirrender beschrieben, aber ist da, weil ich betreue ja sowas auch so nebenbei ein bisschen mit, so ein Thema. Also macht halt schon Spaß, wobei, das kann ich ein Stück weit bestätigen, die Zusammenfassung oder der Hinweis, der dann am Ende kommt, das steht aber auch in der Google-Doku, es kann halt mal so ein paar Tage oder 6 bis 9 Monate dauern, bis Änderungen, die man hier macht, überhaupt ankommen. Das heißt, wer sich ab und zu mal die Geschwindigkeit von der Organic Search beschwert, der sollte erstmal das machen. Da bringt's auch noch nichts, also da hilft erstmal ja viel ändern, erstmal alles auf einen guten Status quo bringen, und da muss man auch erstmal ein bisschen Kaffee und Tee trinken und warten, wie sich das Ganze so entwickelt. Guter Guide ist in den Show Notes. Lesen, wenn es betrifft.
Absolut sinnvoll. Kommen wir damit, sind wir ja fertig. Also ich meine, sind wir ja gut in der Zeit. Du hast ja auch, musst ja dann auch demnächst los und weg. Kommen wir zu Events ausblicken, da haben wir jetzt nicht so arg viel, was ansteht. Wie gesagt, unseren Stammtisch in Darmstadt haben wir ja schon erwähnt. Wir freuen uns wirklich über jeden, der vorbeikommt. Getränke sind bezahlt, gute Referenten sind da, wir sind da. Wir haben wirklich ein gutes Network. Bilder sind bei uns auf der Website, kann man sich mal anschauen. Das ist wirklich, wirklich jedes Mal eine sehr nette Veranstaltung. Wir haben wir machen mal ein bisschen Eigenwerbung hier, muss auch sein, hat Markus Höfner auf dem Podcast-Treffen alle gesagt, man soll doch ein bisschen mehr Eigenwerbung machen. Machen wir jetzt, habt ihr Pech. Und zwar unsere Workshops zur Search-Konsole mit der 121 Watt. Mhm. Die sind allerdings im November, im Oktober haben wir die in Frankfurt, richtig, und im Dezember haben sie hier nochmal in Berlin. Und zwischendrin haben wir sie nochmal im November und dann in Salzburg, aber dann nicht bei der 121 Watt, sondern beim großartigen Oliver Hauser und seiner SEO.com im Seminarprogramm. Wir hängen euch die alle rein. Freuen uns, wenn er vorbeikommt, weil, wie gesagt, wir können echt den ganzen Tag über die Search-Konsole meckern, aber wir haben auch trotzdem schöne Kniffe, wie man mit ihr sehr sinnvoll arbeiten kann. Ist also nicht ganz verkehrt. Und wenn unser Stammtisch schon im August war, und wir waren jetzt von Oktober im Dezember, haben wir natürlich noch was im September für euch. Und zwar am 6.9. ist wieder der OMT in Wiesbaden, wo ich dann zusammen mit dem Thomas Mintnich auch wieder eine Website-Klinik abhalte. Und da freuen wir uns auch, wenn ihr euch da entsprechend beim Mario meldet und sagt, wir wollen mal so richtig gegrillt werden, weil das ist so ein bisschen auch der Format für die Leute, die so ganz direkte Antworten auch mal vertragen können, wenn sie danach besser ranken. Ja, kommen wir zum letzten. Last but not least sozusagen. Was haben wir an Job-Offers gerade reinbekommen? Und da haben wir so einiges, und zwar bei der die RP Online in Düsseldorf sucht einen Head of SEO. Es ist also wo schön zu empfehlen. Also Düsseldorf hat so die längste Kneipe, habe ich mir sagen. Also passt also. Und die RP ist jetzt auch keine kleine Zeitung, da ist einiges zu machen. Und Head of heißt, du solltest schon wissen, was du tust und vielleicht auch mit Personal reden und dieses motivieren können. Also brauchst, also sei SEO und krieg Leute motiviert. Jetzt keine ganz kleine Aufgabe. Die Kollegen freuen sich über Werbung. Ich kann es dringend empfehlen. Der Kollege Bonnewasser, unter dem man dann sozusagen eingesetzt wäre oder sozusagen der entsprechend Direct Report wäre, ist ein super cooler Kollege. Tritt man auch jedes Jahr mal auf der Campix gerne an. Mit ihm kann man wild mit der Crewband hüpfen. Also an der Stelle macht Sinn. Mobile sucht auch jemand. Also Mobile ist so etwas wie, ist eigentlich das gleiche wie Autoscout, glaube ich, nur in Orange. aber die suchen, damit die nicht immer so blöde Jokes von mir hören müssen, auch jemanden, und zwar einen SEO-Manager in Berlin und Umgebung. Da sitzen die Kollegen ja. Cooler Job. Der Kollege hat mich angeschrieben, um was es bei der ganzen Sache geht. Es ist sehr natürlich sehr On-Page-lastig an der Stelle. Suchmaschinenoptimierung, Job, JavaScript, SEO, in einem coolen Team, wo man, glaube ich, auch eine ganze Menge mitnehmen kann und wird sicherlich auch ein sehr cooler Arbeitnehmer sein. Von und meinem letzten Interviewgast von der Firma, nämlich eResult, die suchen gerade einen Trainee oder Junior im Bereich UX. Also wenn er sagt, das ganze SEO interessiert mich nicht, dann ist UX vielleicht auch nicht verkehrt. Und die suchen halt dort jemanden in Hamburg. Ich hänge es auch wiederum rein. Hamburg soll ja auch eine nette Stadt sein. Ein bisschen windig vielleicht, aber ansonsten sehr nett. Und wenn ihr natürlich in der coolsten Stadt der Welt arbeiten wollt, nämlich in Darmstadt, haben wir auch was für euch. Und zwar die Kollegen von Asphaltgold, der wiederum der coolste Sneakerladen in der Republik ist, suchen auch einen SEO-Manager. Das Schönste ist, ihr könnt dann natürlich nicht nur bei der coolsten Sneakerladen in der coolsten Stadt arbeiten, sondern auch mit den coolsten SEO-Beratern da draußen, nämlich mit uns zusammenarbeiten, was natürlich jetzt auch mal nicht ganz cool ist, nicht ganz falsch ist. Dementsprechend auch das sei euch dann wärmstens ans Herz gelegt an dieser Stelle. Und damit haben wir auch noch, sind wir fertig für heute, oder? Passt, gell? In diesem Sinne würde ich sagen, wir freuen uns eure Kommentare, schreibt uns an. Wir hatten ja ein paar Fragen gestellt. Wie immer in die Kommentare rein. Ihr könnt sowohl Stefan als auch mich direkt auf Facebook anschreiben, da freuen wir uns auch. Könnt auf Facebook unter der Show kommentieren,
ja, haut rein.
Wo auch immer. Wir kriegen es dann schon irgendwie mit und wir freuen uns auf jedes Feedback an dieser Stelle. Damit sind wir raus, gell? Haut rein. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare. Oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.